Ihr hört das freie Senderkombinat, FSK, mit der fast üblichen kleinen Pause dazwischen beginnt jetzt das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Wir müssen noch hier ganz kurz die Playlist sortieren und beginnen mit polyphonischem Radio.
Bismillah mona jewte mbay ligu jewte imorade kalirde mon ko fati nguraji kibotode dade maji men
folibe de gundo kamisoye kamisoga de teba kakolo musoja la gele uko folibele bele 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 babie gundo 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 kamisoga nyaga de ambe jigi barikada yoyi ambe bonya barikada bonya ke bali ma bonya dundia rodo
igumbe nu gari na gane nti turo fronto girin nan kennenga
olumunu yu chesri pu chesri olumunu yu chesri fronto binga wiliye
aganya sine ujine ro kamo kabiro tanche gendo fillo
akera so mangiri muso bolo ka furo kurabo so mangiri kura muso u anga foli bawe abena ka foro do kelengelengelengelengelengele foli bele bele babe kai muma be
yugumbe nu ganya sababu ye na sugano njuka fuma meni nyafe dibane
olumunu kera sababu ye sababu nyuma ka be fara nyogon kan ka kef kelimpe foli bole bele bele babe kai arajo so baye
na warndu gore kata kai kibari woyindiranga kibari woyindira kebe kata kusugana yugundo sugana ya gurundanga
arajo so min sigilembe senekela muso wiye arajo so min sigilembe senekela chema unye arajo so min sigilembe baga marala wiye arajo so mogo au nibara arajo so inde ato akodona au niche yoyi au niche arajo so mogo au niche.
Wir begrüßen im Studio Maren Grimm und Ted Geier.
Hallo. Hi.
Dokumentarfilmwoche Hamburg hatten wir angekündigt, setzen wir heute fort mit dokumentiertem Aktivismus und aktivistisches Filmen. Responsen von Osmone Eke und Abdou Rahime Diallo. Ja, Maren vielleicht.
Genau, ich wollte ganz kurz was zu dem Stück sagen, in das wir eben reingehört haben. Das war schon der erste Track aus einem Film, den wir euch auch heute vorstellen. Crossing Voices von Raphael Grisey und Bouba Touré. Der ist 2022 fertiggestellt worden und läuft am Freitag um 18 Uhr, Entschuldigung, im 3001 Kino. Und zu Gast ist Raphael Grisey, also eine Hälfte des Regie-Teams. Wenn ihr genau hingehört habt, habt ihr vielleicht einiges oder möglicherweise zwei Wörter verstanden aus diesem Track, und zwar Radio und Polyphonic. Das ist, den hatte ich ausgesucht, weil eben halt in dem Film Crossing Voices ein rurales Radio aus Mali mit eine Rolle spielt. Und ich dachte, das passt vielleicht irgendwie so als einen Radiogruß aus Mali ans freie Senderkombinat hier in Hamburg. Und ja, vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Wir wollen euch heute eben halt genau diese Sendung, die Werner eben schon zitiert hat, vorstellen, dokumentierter Aktivismus und aktivistisches Filmen.
Respondenzen von Onome Eke und Abdou Rahime Diallo zu eben halt drei ausgewählten Filmen aus unserem Programm. Und ich will ganz kurz was zu der Reihe sagen, in der das stattfindet. Und zwar haben wir 2020 begonnen mit einem Programm, was wir immer so bei uns auf den Plenars in den Vorbereitungstreffen das dekoloniale Format genannt haben. Und zwar haben wir 2020 Joris Postema und Gansa Boroko zu Gast gehabt mit dem Film Stop Filming Us. Das war ein Film, der eben halt der Frage nachging, inwieweit ein weißer europäischer Filmemacher einen postkolonialen Film im Kongo machen kann oder sollte. Und wir haben dann eben halt den Filmemacher und den Produzenten aus Burkina Faso, beziehungsweise Er hat zu der Zeit in Goma im Kongo gelebt, Ganza Boroko eingeladen. Und da war dann schon klar, dass es auf diesen Film eine filmische Antwort wiederum geben würde aus dem Kongo von Ganza Boroko und Bernadette Vivuya. Die haben wir dann 2023 zu Gast gehabt. Ich merke gerade, wir haben 21 mit dem Format begonnen. Ich habe da ein Jahr übersprungen, aber das geht ja vielleicht eh vielen Leuten so, dass das Kurzzeitgedächtnis durch Corona so ein bisschen durcheinander geraten ist, genauso wie auch die Dokumentarfilmwoche dann ja teilweise auch im Herbst stattfand und nicht wie sonst immer im April. Jedenfalls waren das sozusagen die beiden Veranstaltungen, die wir bisher in dieser Reihe gehabt haben, die sich eben halt mit dekolonialen Themen und Dokumentarfilm auseinandersetzt. Und dann hatten wir letztes Jahr den Film von Ariane Anderegen und Ted Geier, Klassenverhältnisse Bodensee eingeladen, und Ted und Ariane waren dann halt nicht nur zu ihrem Film da, sondern waren halt, haben glaube ich irgendwie fast das ganze Programm der Doc-Filmwoche mitgenommen, auch Bernadette und Ganza kennengelernt, und daraus hat sich dann ergeben, dass wir, dass die beiden mit eingestiegen sind, diese Reihe fortzusetzen. Und damit würde ich dann jetzt an Ted übergeben, der euch oder der uns erklärt, wie es zum diesjährigen Format gekommen ist.
Ja, genau. Also dann gab es halt diese Sichtung von diesem Film, und dann fiel uns doch auf, dass irgendwie ja klar ist, dass man, also dass Filmemachende aus der, keine Ahnung, aus Mitteleuropa irgendwie mittlerweile eine Legitimation brauchen, wenn sie um anders hinfahren, und das vermeintlich fremde oder andere Filme. Und da gab es so mehrere Filme, die so verschiedene Strategien haben. Dann fahren Leute nach irgendwo, sagen wir mal Mexiko, und tun so, also interessieren sich jetzt gar nicht für die sozialen Strukturen, sondern sagen gleich, wir sind die Weißen. Oder es gab den Ansatz, dass wenn man einen Film dann über Ruanda und den Völkermord macht, dass man dann als Legitimation hat, dass man als Kind vielleicht als 3- bis 5-Jährige da mit den Eltern bei Missionaren, als Missionare da war, und dann kann man auch schonungslos die Leute befragen. Also irgendwie hat sich was geändert, und zu Recht sagt man ja auch, Vorsicht, geht das alles noch? Und irgendwie ist ja dann auch Filmfestivals, die dann halt auch in Mitteleuropa stattfinden, sind das ja meistens auch weiße Leute, die dann das andere begutachten und bewerten, das Vermeintliche. Und aus der Erkenntnis heraus haben wir dann überlegt, wie man es anders machen kann oder wie man vielleicht einen Schritt weiterkommt vor allem. Und wir hatten dann weniger Lust, über Filme zu reden, an denen es vielleicht auch starke Kritikpunkte gibt. Man lädt ja nicht unbedingt Leute ein, um sie dann runterzumachen. Sondern, wir hatten dann in der Auswahl halt 3 Filme, die sich je eignen und die aus einer anderen Zeit kommen. Also die sprechen vor allem mit aus historischem Material heraus so rum. Und die wollten wir dann sozusagen hinterfragen und haben für diese Hinterfragung eben dann auch die beiden Gäste, Onome Eke und Abdourahmine Diallo, eingeladen, dass das wie so einer Prüfung unterzogen wird. Und diese 3 Filme kommen aus einer Zeit, das fiel uns dann auch auf, wo es noch so eine Idee gab, wie Internationalismus hieß das ja damals, wo ja also das Identitäre vermeintlich keine Rolle gespielt hat oder es ja schon gereicht hat, wenn man sich auf die richtige Seite der Barrikade, Weltrevolution begeben hat, dann war man schon auf der richtigen Seite und die Privilegien waren jetzt nicht so das Thema, die Ressourcen und dementsprechend war das natürlich einfacher für alle Beteiligten, aber natürlich irgendwie auch falsch auf eine Art. Und diese Filme, die wir da, vielleicht fange ich mal an, über diese 3 Filme zu reden. Ich fange mal an mit dem ersten Film, Operation Namibia. Also wir haben das auch genannt, aktivistisches Film oder dokumentierter Aktivismus, weil der eine Film ist sozusagen ein klassischer Film über Aktivismus, das ist dieser Namibia-Film. Dann die anderen beiden sind Mischform oder das Gegenteil, eben aktivistisches Film. Also mit diesem Namibia-Film angefangen, es ist ein Film, der verarbeitet Material, vor allem schriftliches Material, also Schriftverkehr aus den Mid-70ern. Der Filmmacher heißt, wie heißt der eigentlich nochmal genau? Paret, ne?
Der heißt Martin Paret und kommt aus der Kunsthochschule für Medien in Köln und ist der Enkel eines der Beteiligten.
Der Neffe. Sagt ihr nicht
der wahrscheinlich Neffe? Wahrscheinlich der Neffe, ja, Entschuldigung. Der Neffe.
Und dieser Film ist ganz interessant. Also ich wusste zum Beispiel nichts darüber, dass es, es gab so eine Propagandaaktion von eher so gewaltfreien Gruppen. Einerseits angeleitet von einem afroamerikanischen Professor aus Philadelphia und einem linken Buchladen aus London. Und dann wurde da eine Truppe zusammengestellt, die ein Schiff gekauft hat und versucht hat dann, ich glaube, 4.000 Bücher oder 10.000, ich 6.000. Weiß nicht, 6.000 Bücher, die in Südafrika und Namibia, was ja unter der Besetzung von Südafrika war, verboten sind, war. Und die Idee war, eine groß angelegte Propagandaaktion zu machen, diese Bücher einzuschmuggeln nach Namibia. Und das waren eben alles eher so Peacenik-Leute, die auch eine starke Ablehnung hatten gegen eben damals ja sehr verbreitete Guerilla-Strategien. Gerade auch im Westen Afrikas gab es ja mehrere so Guerilla-Organisationen. Also es ging mehr um eine symbolhafte, friedliche Aktion, eigentlich auch wahrscheinlich über die Bücher, teilweise war das auch Shakespeare oder so, zu zeigen, also die Fratze des Apartheid-Systems da auch wie zu entlarven auf eine Art. Und im Verlauf des Films scheitert das halt an diesen identitären Bruchlinien, wie wir sie heute auch kennen. Das ist eigentlich ganz schön zu sehen. Also wieder sehr idealistische junge in ihren 20ern Leute aus der ganzen Welt. Eben der Onkel des Filmemachers war da auch dabei, der kam aus Deutschland und war in so einer Peacenik-Organisation in Holland und ist dann da mitgefahren und dann zerlegen die sich halt untereinander. Es gelingt ihnen auch nur ganz schwer, Leute zu akquirieren von vor Ort. Also sie landen dann an in Namibia, in Liberia und so weiter und in Senegal und versuchen Leute zu agitieren, die mitkommen. Es gibt nur eine Person, eine afrikanische Person, die mitmacht, von der man behauptet im Nachhinein, dass sie quasi ein Geheimagent des südafrikanischen Geheimdienstes war. Aber daraufhin spaltet sich die Gruppe und es endet im totalen Desaster. Ich spoiler jetzt mal nicht, wie es weitergeht. Und das Interessante, also formal ist der Film halt sehr streng. Also er erzählt eigentlich den Briefverkehr, den die einzelnen Beteiligten jeweils hatten zu der Zentrale in London und in Philadelphia, wo sie auch dann immer wieder so Anweisungen bekamen, wie es weitergeht. Oder das, also die brauchten auch dauernd Geld, um das Schiff zu restaurieren und zu renovieren. Das war ein sehr abgewrackter Kahn und so weiter. Also ganz viele organisatorische Probleme. Und anhand dieser Briefe erzählt dieser Film die Geschichte und er verwendet fast keine Filmaufnahmen. Es gibt nur ganz wenig Super-8-Aufnahmen. Das meiste wird über Fotos und diese Briefe erzählt. Und das wäre jetzt so ein Beispiel, wo es halt jetzt ein Film ist über Aktivismus. Genau.
Wir hätten auch zwei kurze Tracks mitgebracht, dass man mal reinhören kann in zwei Briefe oder wahrscheinlich sind es eher Ausschnitte aus Briefen, wo sich eben halt Hans Paret, der Onkel des Filmemachers, quasi bewirbt, Teil der Crew zu werden und eben halt Maggie, diese Buchhändlerin aus England, was sagt zu der Debatte, die sie dann auch führen, welche Bücher jetzt mitgenommen werden sollen. Und vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung, also eine Idee von denen war eben halt durch Öffentlichkeitsarbeit auf den Kampf aufmerksam zu machen. Denen ist es auch gelungen, im Vorfeld wirklich so ein bisschen Geld zusammenzubekommen. Sie hatten, glaube ich, dann mit dem Guardian und vielleicht noch einigen wenigen anderen Zeitungen auch schon so Exklusivverträge abgeschlossen, um die Story halt zu covern. Und auch im Vorfeld ein bisschen Geld darüber rekrutiert. Dadurch, dass das aber alles wahnsinnig lange gedauert hat, ist das Interesse dann graduell versickert. Genau, vielleicht hören wir erstmal kurz in diese beiden Tracks, die kannst du auch einfach hintereinander abspielen, rein.
Dear friends, I'm a pacifist from West Germany. I refused military service. Now I work in Amsterdam at the Center for Nonviolent Resistance. We are based on a houseboat. We have a library and I watch over the books. The first time I heard about Operation Namibia was at the peace conference. It's so fascinating. Books on a sailing boat. Books that challenge the oppressor. Soon I will meet the other activists in England. Greetings from Hans.
Some of the banned books we want to take to Namibia: The African Revolution by James Cameron, Black Power by Stokely Carmichael and Charles Hamilton, Strategy for Revolution by Régis Debré, The Struggle Continues by Kwame Nkrumah. And a new book by a feminist collective from Boston that's called Our Bodies, Ourselves. I joined Operation Namibia because it sounded like some action at last. Hit Western capitalism where it hurts, link it up with unemployment at home, and tease the international character of the struggle. In Liverpool, I own a famous radical left-wing bookshop, and I'm a political activist. Maggie.
Ja, so fing's an. Genau, das ist der Anfang vom Film.
Apropos Spoilern, vielleicht gehen wir einfach, wollen wir noch erstmal den zweiten Film vorstellen? Oder hast du irgendwelche Fragen jetzt ad hoc? Sonst würden wir den zweiten Film in der Reihe vorstellen. Das ist ein...
Ich würde gerne noch vielleicht 2 Minuten auf diesen Film verwenden, denn das ist ja ein mega faszinierendes Projekt über Bücher, 6000 Bücher, eine Revolution zu initiieren. Und gleichzeitig ist schon in dem Gedanken ja, vielleicht ist der Begriff eurozentristisches Denken ein bisschen hart, aber er ist irgendwie, springt er mich an und von da komme ich dann ganz schnell bei eurer Erzählung schon nach Bolivien und dem Scheitern von Che Guevara. Das wäre jetzt natürlich unendlich viel darüber auszutauschen, aber vielleicht 2-3 Sätze von euch noch.
Zu was jetzt genau?
Zu dem, was ich eben gesagt habe. Also Eurozentrismus und die Idee, sozusagen eine Revolution von außen zu initiieren.
Also es ist ja ein bisschen so, das wäre vielleicht auch ein Kritikpunkt an dem Film. Ne? Also wir reden jetzt eigentlich über einen Film, den jemand anders gemacht hat. Und wenn man jetzt nur die Informationslage des Films nimmt, sind da ganz viele Sachen halt auch irgendwie unklar. Ne? Also irgendwie, also auch jetzt in meinem Verständnis über die 70er Jahre und die Befreiungsbewegung oder die internationalen Solidaritäten, die es gab, habe ich von dieser Aktion nie gehört und kann auch nicht so richtig verorten. Und das macht der Film auch nicht, weil er auch wirklich ganz streng in der Erzählweise ist, sich nur auf den Briefverkehr bezieht. Das heißt, er erklärt nichts darüber hinaus. Also irgendwie ist ein bisschen unklar, mir ist jetzt zumindest unklar, wer die Akteurinnen sind da in diesem Fall. Das bleibt ein bisschen dubios. Und ich glaube, das ist auch gewünscht von dem Filmemacher, der natürlich auch dadurch, dass er sehr viel jünger ist, natürlich auch eine Distanz dazu hat und das irgendwie ja auch in so einem filmischen Framework präsentieren will. Ne? Also man könnte auch kritisieren, dass er sozusagen um den Preis einen geschlossenen, interessante, mysteriöse Erzählung aufzumachen, auch einem jetzt bestimmte Informationen oder sich für die nicht interessiert oder einem die auch in a way vorenthält. Aber andererseits ist der Film halt, ich weiß nicht, ich meine, es ist ziemlich phänomenal, also was mir aufgefallen ist, ist ein Film, der ohne Film quasi auskommt, also fast nur mit Fotos arbeitet. Und das Gefühl, wenn man den Film gesehen hat, ist nicht, ich habe jetzt gerade eine Diashow gesehen. Ne? Irgendwie ist er sehr lebhaft und zieht dann auf diese Art rein, aber lässt einen halt auch zurück mit einem totalen Lack of Information zum Teil, ne? So würde ich sagen, auch weiß nicht, oder?
Ich würde dem eigentlich eher was hinzufügen, ich will dem gar nicht widersprechen, aber vielleicht kann man hinzufügen, dass es trotzdem so ist, dass eben halt nämlich genau die Frage, wie diese Bücher tatsächlich zu einer gewaltfreien Revolution oder zu einem Umsturz beitragen könnten, auch nicht nur aus filmemacherischen Gründen eine Leerstelle ist und bleibt, sondern die Frage, also die kann der Film nicht beantworten und ich kann sie jetzt auch nicht beantworten, ne? Also dass da eine gewisse Naivität mitschwingt, ist natürlich auch nicht von der Hand zu weisen, ne? Also ich weiß gar nicht ganz genau, ob der Filmemacher da wirklich so viel geopfert hat, um sozusagen das Ganze. Also letztlich, vielleicht so, nämlich genau diese Frage bleibt notwendigerweise unbeantwortet. Ne? Und ich nehme auch nicht zu viel vorweg, wenn ich jetzt schon erzähle, dass diese Bücher natürlich auch niemals in Namibia ankommen.
Nee, die kommt dann in Angola an. Weiß der Teufel, was Leute in Angola mit englischen Büchern anfangen sollen. In der Zeit, wo auch der derbste Bürgerkrieg ja gerade tobte. Ne? Aber Aber das war auch wie, das ist das Lustige von diesem Onkel, also der, der ist der Letzte auf dem Schiff und er versucht diese Bücher dann nach, oder er schafft sie nach Angola zu verschiffen. Und das war auch wahrscheinlich wie so ein Anliegen, da, dass dieser Aktion noch irgendwie einen Sinn zu geben, die eigentlich sich komplett zerlegt hatte, eben lustigerweise aufgrund von Sachen, Diskussionen, die wir halt auch heute, die heute gar nicht so anders sind, ne? Wie sich auch linke Gruppen zerlegen oder wie man über die Dokumente sich zerlegt und all diese Sachen, ne?
Es bleibt die mich total faszinierende Idee, mit 6000 Büchern eine Revolution loszutreten. Maren, ich hatte dich vorhin unterbrochen mit Strange.
Ja, wir können einen Track aus dem zweiten Film jetzt vielleicht hören. Das ist ein Film über Fasia Jansen, zu der ich gleich mehr erzähle. Und zwar ist der Film eigentlich 1987 entstanden. Das ist ein Film von Ree Karin und Gernot Steinweg. Wir zeigen eine Wiederaufführung der digitalisierten und auch leicht überarbeiteten Version dieses Films von 1987. Und Fasia Jansen, so viel vielleicht vorweg, ist in Hamburg geboren und war dann unter anderem auch, nicht unter anderem, sondern sie war eine sehr gute Blues-Sängerin auch. Und wir hören jetzt eine Interpretation von ihr von dem sehr bekannten Song Strange Fruit.
Sudden trees bearing strange fruit. Blood on the leaves in blooded rooms. Black bodies swinging in the sudden for the crows to pluck, for the rains to gather, for the winds to suck.
Ja, das war Fasia Jansen. Fasia Jansen wurde 1929 in Hamburg geboren und sie war die Tochter des liberianischen Generalkonsuls zu der Zeit in Hamburg. Der musste dann aber kurze Zeit später aus politischen Gründen das Land verlassen oder wurde, glaube ich, ausgewiesen. Das liberianische Konsulat wurde von den Nazis geschlossen. Und Fasia Jansen hat ihren Vater, glaube ich, auch nie kennengelernt. Und ihre Mutter, die auch in dem Film vorkommt, Elli Jansen, war ein Zimmermädchen aus Rothenburgs Ort oder Barmbek. Also sie ist auf jeden Fall in Barmbek, glaube ich, wurde sie geboren und ist dann in Rothenburgs Ort aufgewachsen und hat halt als schwarze Deutsche wegen ihrer nicht-arischen Herkunft auch natürlich viel Diskriminierung erfahren. Sie musste zum Beispiel auch, sie wurde zur Arbeit gezwungen als sehr junge Jugendliche, in einem Außenlager des KZ Neuengamme musste sie in der Küche arbeiten. Vor allen Dingen, das hat dann natürlich auch ihr Leben später sehr geprägt, wurden an ihr auch medizinische Versuche vollzogen, die dazu geführt haben, dass sie zeitlebens einen Herzfehler hatte. Es sind ihr, sagt der Film, es sind ganz schreckliche Experimente, die diese Ärzte an eben halt Kindern, wahrscheinlich nicht nur ihr, durchgeführt haben. Und sie ist dann 1997, nämlich auch recht jung, gestorben. Sie hat nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie dann eine Karriere als Sängerin begonnen und ist ins Ruhrgebiet gezogen. Und wurde dort sehr schnell bekannt, weil sie eben halt nicht nur musikalisch interessiert war, sondern sich auch zeitlebens engagiert hat in der Antikriegsbewegung, in Solidaritätsbewegungen mit englischen Minenarbeitern, die dann Mitte der 80er irgendwie dem neoliberalen Kahlschlag von Margaret Thatcher in England, also unter diesem Einfluss halt irgendwie, also die Arbeitskämpfe in England hat sie massiv mit unterstützt. Und der Film folgt ihr wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum, also über mehrere Jahre durch die 80er Jahre hindurch, auf ihren Reisen, weil sie hat wirklich ihr Leben mehr oder weniger eben halt dem Aktivismus und eben halt einer musikalischen Begleitung auch dieses Aktivismus verschrieben. Und sie reist mit ihrer Lebensgefährtin Ellen Diederich, die zeitweise irgendeine Stelle bei der UN hatte, reist sie halt nicht nur durch ganz Deutschland und Europa, sondern eben halt auch irgendwann zur UN nach New York, nach Kenia, auf einen internationalistischen, feministischen Kongress. Und genau, der Film begleitet uns halt durch viele dieser Stationen. Und zusätzlich gibt es Interviews mit ihrer Mutter, auch noch und Lebensgefährtin, Mitschülerin aus ihrer Schulzeit und Jugend in Hamburg. Es ist ein unglaublich vielfältiges, interessantes Zeitdokument, dieser Film.
Ich habe sie tatsächlich öfter gesehen, ohne eine so kompakte, so umfassende Lebensgeschichte dabei wahrgenommen zu haben zu der Zeit. Und sie ist als schwarze Frau in diesem linken deutschen Aktivismus. Und da ist es nochmal wichtig, sich zu vergewissern, das sind die 70er und 80er Jahre, über die ich da spreche. Das ist... ich weiß gar nicht genau, wie ich das ausdrücken soll. Sie ist, ich glaube, man hat durchaus versucht, sie zu einer Ikone zu machen. Und gleichzeitig ist sie auch den, um das mal so zu nennen, innerlinken Diskriminierung oder eben sagen wir den weißen linken Diskriminierung auf eine Weise auch immer ausgesetzt gewesen. Das heißt, man hat sie mit exotisierendem Blick beobachtet und gleichzeitig mit einem paternalistischen Blick, würde ich mal so in der Rückschau feststellen.
Ja, das ist ganz interessant, dass in dem Film, der von 87 ist, diesen Diskurs, der kommt gar nicht vor. Ne? Also auch bei ihr nicht. Sie kommt ja dauernd zu Wort eigentlich in Interviewsituationen und sie reflektiert das zu der Zeit auch gar nicht. Ne? Also sozusagen, da sind die großen Parameter, sind halt die Diskriminierung in El Salvador, bei den Minenarbeitern, in Wales und so weiter. Das sind die entscheidenden Kämpfe und sie ist halt ganz selbstverständlich Teil dieser 80er Jahre Friedensbewegung ja auch. Das sind viele so Aktionen wie Mutlangen, kommt glaube ich auch drin vor, wo sie dann auch weggetragen wird, wo sie halt mit der Gitarre dann immer da mit anrückt. Und darüber wird gar nicht reflektiert im ganzen Film. Das ist eigentlich vielleicht im Nachhinein dann auch das Interessante und was halt dann so ist, wenn man so ein Zeitdokument vor sich hat, was sozusagen aus der Zeit heraus spricht. Und der Film ist halt auch insofern aktivistisches Filmen, wenn man halt merkt, ich glaube, es gibt eine Szene, wo die Kamerafrau mal kurz ihr Baby abgeben muss, damit sie diese Szene filmen kann und dann wird das Baby mit ins Bild gehievt. Also das ist sozusagen so eine ganz pure Form des aktivistischen Films, wo es halt gar nicht das Äußere gibt sozusagen, sondern es wird aus innen heraus so mitgefilmt. Und das ist natürlich, wenn man als jüngere Person, also wie ich das so in meinen frühen 20ern oder Ende Teenagerzeit erlebt habe, spricht da halt auch diese Ästhetik, die für mich damals eigentlich schon völlig überkommen war. Ne? Also so dieses 80er Jahre Friedensgedöns war ja, wenn man aus Punk sozialisiert ist, natürlich schon völlig gestrig. Und das ist halt so lustig zu sehen, wie das auch rührend natürlich in sich so ruht oder auch so die Leute daran glauben. Ne? Also im Nachhinein ist es halt unglaublich naiv zum Großteil, was da auch in Reden geschwungen wird oder ein ziemlicher Mangel an Theorie, würde ich auch mal sagen. Aber dafür ist es halt ein sehr starker, also beeindruckender emotionaler Impuls oder auch eine Hingabe, ne? Eine Hingabe zu einem Leben, was sich Leute heute gar nicht mehr vorstellen können, wo sie sich da melden können, dass sie mitmachen können. Ne? Also damals war, also das spricht aus diesem Film. Also dass es wirklich eine Vision gibt, wie ein linkes oder ein antikapitalistisches Leben, wie man das führen könnte. Ne? Also wie man den Kapitalismus außerhalb der Tür lassen kann. Also und das eben noch in der Variante, bevor es sowas wie die Hafenstraße dann gab oder keine Ahnung, oder die Rote Flora oder so. Also noch in der ganzen auch ein bisschen selbstgefälligen, langhaarigen Wollpulli-Ästhetik, die dann so in den 80ern noch so am Start war irgendwie. Und das ist natürlich total lustig, als Zeitzeuge das so mitzusehen.
Wenn du sprichst, fällt mir ein, erlebt zu haben, weggetragen zu werden aus einer Gruppe von 500 Leuten, wo die Bundespolizei dann reinging und alle zusammen We Shall Overcome gesungen haben. Und dann stelle ich mir Fasia mit der Gitarre da drin vor. Das waren natürlich tatsächlich Situationen, in denen man sozusagen den Kapitalismus draußen vorlassen konnte, aber gleichzeitig hast du die Konfrontation mit der Polizei.
Aber jetzt performativ gesehen, wenn dann Heinrich Böll sich in Mutlang wegtragen lässt und also ist das halt, steckt da ja auch ganz abgesafte, selbstüberzeugte Weltbilder, die sich halt, die sozusagen davon ausgehen, wir sind die Guten und die anderen sind die Deppen.
Exakt.
Und ich meine, zu der Zeit gab es ja den Song von der Band FSK, ich glaube so von 84, die Textzeile finde ich ganz passend, da gibt es die Textzeile, ein ganzes Volk kämpft für den Frieden, wir denken uns schon mal neue Ziele aus. Und das war ungefähr so, wie ich das so 1984 gedacht habe.
Ja.
Und der Film ist aber noch ganz in dieser, und das ist aber auch das Rührende, weil es natürlich, man kann das gar nicht kritisieren, weil die Leute wirklich eine andere Hingabe haben, steckt da drin und es ist ein tolles Zeitdokument.
Ja. Und gleichzeitig mit zu deiner vorletzten Passage nochmal zurück. Das ist eigentlich ein Anknüpfungspunkt für das Thema, was ihr auch verbindet, jetzt mit der Reihe, in der Reihe, nämlich das Scheitern, ich nenne das mal, unseres Internationalismus. Du hattest diesen Begriff und Maren, glaube ich, hatte den Begriff Internationalismus mal eben kurz drin. mir fiel dazu das Stichwort proletarischer Internationalismus ein. Der sollte noch einen Schritt weiter gehen, sozusagen, in der Vorstellung damals. Und das ist ja auch Fasia, die sich eben gezielt den Bergarbeitern zuwendet und dort und dennoch aus dem Ruhrgebiet heraus, ne? 80er Jahre, die Stilllegung der ganz großen Fabriken im Ruhrgebiet, die Stahlwerke und die Bergwerke. Also da war ja schon noch außerordentlich lebendig die proletarische Hoffnung zu der Zeit.
Keine Frage, dass natürlich aus einer, also die klassenkämpferische Perspektive damals eine viel wichtigere oder fast vielleicht übergeordnete Rolle gespielt hat und auch eine einigende Rolle irgendwie. Wir wissen alle, wie sehr das Ganze dann später den Bach runtergegangen ist und das immer auch Dissens auch immer dazugehörte, aber ja, das das ist aus heutiger Perspektive gleichermaßen bewundernswert wie auch naiv irgendwie, ne? Also klar.
Aber es ist auch an dieser Stelle wieder das naive Moment, was auch gleichzeitig eine Faszination, also vielleicht sogar ein Anknüpfungspunkt für der heutigen Dystopie entgegenwirkende Utopie freisetzen könnte.
Es ist halt nicht rekonstruierbar, ne? Ich meine, das ist natürlich ja, sehr gefangen in der Zeit. Und ich meine, auch mal kritisch gefragt im Nachhinein, war es wirklich sinnvoll, für die Jobs zu kämpfen, die eigentlich 100 Jahre Unterdrückung und Staublunge bewirkt haben und fossile Verbrennung? Hätte man damals nicht vielleicht auch schon mit einer alternativen Idee von der Utopie, wie sinnvolle Arbeit aussehen kann.
Also das hat man durchaus.
Und
aber
das gleiche auch bei Friedensbewegung, ne? Also dass ja. Damals halt auch dieses, stell dir vor, es kriegt und keiner geht hin. Und das ist natürlich heute, also zumindest große Teile dieser Friedensbewegung von damals sind ja die jetzt sich sehr gut mit Waffen auskennen und quasi bei jedem Panzerquartett gewinnen würden, ne? Mit ihrem Wissen. Also wie schnell sich das ändern kann, das finde ich interessant. Oder ja, eben wenn Habeck sagt, eine Woche nach Krieg, jetzt ist nicht die Zeit für Pazifismus, wo man sich denkt, okay, wann ist dann Zeit für Pazifismus? Wenn gerade kein Krieg ist, okay. Also so, das ist so ein bisschen, was man heute denkt, wenn man jetzt auch diese Beseeltheit, also die ich damals eben auch schon ein bisschen scheiße fand, muss ich sagen, diese Beseeltheit, wir sind die Guten, wenn alle nur nicht zu den Waffen greifen, ist alles dufte, das spricht eben aus diesem Film auch, oder das sind so Gedanken, die einem dann auch kommen, so im Nachhinein. Aber ja, es ist trotzdem ziemlich interessant alles.
Ich wollte noch ganz jetzt die Gelegenheit auch nutzen, kurz was über sozusagen die Präsenz von Fasia Jansen in Hamburg zu sagen. Und zwar in Form der Fasiathek in der Fuchs EG in Altona. Da gibt es eben halt um jetzt ganz genau zu benennen, wie es heißt. Die Fasiathek ist eine Präsenzbibliothek aus schwarzer Perspektive und eine der mitgründenden und wichtigsten Personen in der Fasiathek, Millicent Ajay, wird auch das Filmgespräch zu dem Fasia-Film führen. Und ich sage auch nochmal, wann der Film läuft. Der läuft am 27.04., also am übernächsten Samstag um 14 Uhr im Metropolis. Die beiden Filmemacher sind zu Gast und auch diverse Leute aus Oberhausen, weil obwohl Fasia Jansen in Hamburg geboren wurde, gibt es hier gibt es halt die Fasiathek jetzt seit neuestem, dieses Bildungszentrum, aber es gibt schon länger in Oberhausen die Fasia Jansen Stiftung. Und sie hat auch, also vielleicht um es nur kurz zu nennen, sie hat 1991 dann tatsächlich auch das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen und ist Ehrenbürgerin der Stadt Oberhausen. Und es kommen, glaube ich, auch recht viele Leute aus Oberhausen, um den Film zu sehen. Und es gibt dann im Anschluss daran um 17 Uhr in der Fasiathek nochmal einen Empfang anlässlich der Premiere. Da sind auch alle herzlich eingeladen, dorthin zu kommen. Und ich glaube, wir sollten jetzt vielleicht zum nächsten Film übergehen, damit wir das Ganze noch irgendwie dann auch wieder zusammengebunden bekommen. Wir haben aus dem Film ja schon ganz zu Anfang diesen Track vom polyphonen Radio gehört. Das ist, wie gesagt, der Film, ich versuche jetzt gar nicht erst den malischen Titel richtig auszusprechen. Das erfahren wir dann nächsten Freitagnachmittag um 18 Uhr im 3001, wenn der Film läuft und Raphael Grisey zu Gast ist. Raphael Grisey ist eben halt einer der beiden Regisseure, Bruba Touré. Der andere Regisseur ist leider 2021, kurz nach der oder während der Fertigstellung des Films verstorben. Und dieser Film basiert eigentlich in wesentlichen Teilen auf dem Archiv, das war wahrscheinlich irgendwie mit einer der Auslöser für den Film, dass Bouba Touré eben halt akribisch sein Leben archiviert hat und die Kämpfe, in denen er involviert war. Er ist als junger Gastarbeiter aus Mali nach Frankreich gekommen in den späten 60ern, hat dort die ganzen die Kämpfe von vornherein, also um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für Gastarbeiterinnen, nicht nur afrikanische, sondern Gastarbeiterinnen mitgeführt, dokumentiert. Später, ich weiß gar nicht genau, wann sich die Sans-Papier-Bewegung gegründet hat. Das war, glaube ich, eher auch so ab Mitte der 90er. Hat man zumindest in Deutschland hier auch irgendwie von dieser Bewegung mehr mitbekommen. Er ist aber auch, obwohl er eben halt diesen Aktivismus in Frankreich sein Leben lang verfolgt hat, ist er auch resigniert oder frustriert von den eben halt nicht vorhandenen Perspektiven in Frankreich, ist er dann mit einer kleinen Gruppe von Arbeitern zurück nach Mali gegangen und sie haben dort eine landwirtschaftliche Kooperative begründet. Und diese Kooperative Soumankedi Soura ist eben halt, wenn ich das richtig verstanden habe, auch mit so ein Initial gewesen für eine, ich sag mal, Kooperativbewegung entlang des Senegalflusses, die halt landwirtschaftliches, kollektives Arbeiten und auch irgendwie die Weitergabe und Weiterentwicklung von Wissen über Landanbau, was ja durch die koloniale Präsenz in nicht nur in den westafrikanischen Ländern ja massiv zerstört worden ist, wieder mit aufzubauen. Und genau dieser Aktivismus auf zwei Kontinenten und die ganze Vermittlungsarbeit dazwischen, dafür ist das Archiv von Bouba Touré und eben halt sein Leben und seine Geschichte halt irgendwie ein Faden, der durch den Film führt. Und er hat dann mit Raphael Grisey, der wesentlich jünger ist als Bouba Touré, auch schon vor langer Zeit, also ich glaube schon ich glaube 2010er Jahren begonnen zusammenzuarbeiten. Es gab auch bevor es den Film gab, eine Publikation zu eben halt dieser landwirtschaftlichen Kooperative in Mali. Und irgendwann haben sie dann halt gemeinsam diesen Film gemacht. Vielleicht willst du noch da anknüpfen, Ted?
Ja, also was ich ganz interessant finde an dem Film ist, dass er eigentlich eine ganze Spanne von Ende der 60er ja, bis zur Sans-Papier-Bewegung in die 2000er rein verfolgt. Eigentlich, und natürlich das Material, was Bouba Touré selber gefilmt hat, ist natürlich interessant, weil es von Inside ist. Also ich glaube, speziell Kämpfe von migrantischen Leuten ist natürlich immer ein Unterschied, ob jemand von außen drauf guckt oder ob das die Leute selber machen. Und man merkt ganz viel in den Situationen, auch das persönliche Verhältnis, was er mit der Kamera als Aktivist zu den Leuten hat, mit denen er diesen Aktivismus betreibt. Also das ist eben nicht journalistisch, überhaupt nicht. Er scheißt auch ziemlich drauf, ob die Kamera gerade gehalten ist manchmal, oder er labert halt drauf los, während er filmt mit jemand und kriegt eine Antwort. Und also es ist viel auch so, passiert da so ganz direkt. Oder es gibt eine Szene, wie er seine Bude, die so vollgehangen ist mit Erinnerungsstücken, also er ist auch der Meinung, dass Uhren sehr wichtig sind, weil die Zeit ist, das ist ein wichtiges, ist eigentlich sehr wichtig für alle Bewegungen oder für alle Verbesserungen. Er hat da so eine Sammlung von Uhren und er scannt das so ab, sein Wohnzimmer, wo er dann zu allen Postern von Kämpfen oder kleinen Fundstücken oder so eine kleine Geschichte erzählt. Und das ist so eine sehr ungewöhnliche Sache, die dann halt wirklich einen Unterschied macht zu einem normalen Film über die Sans-Papier-Bewegung. So, ne? Und es ist kombiniert mit sehr viel Dokumaterial auch über die Kämpfe. Die ersten Kämpfe in Frankreich waren anscheinend Ende der 60er Jahre über die Unterkünfte, weil die Leute sehr miserabel untergebracht wurden. Und da sieht man eigentlich auch so eine Solidarität zwischen nordafrikanischen Leuten oder portugiesischen Leuten oder halt afrikanischen Leuten. Da gab es eben auch so im Geiste des Internationalismus oder so auch noch nicht diese Trennung, ne? Also diese, so eine Ethnifizierung gab es nicht. Es gab halt die Franzosen und es gab halt die scheiße behandelt wurden als sogenannte Gastarbeiter, ne? Und entlang dieser Linien verliefen die Kämpfe. Dann gibt es auch viele Aufnahmen aus den 70ern, wo dann auch so bürgerliche Hippies mit reinkommen. Also die siehst du dann auch in den alten Aufnahmen, wie da der Versuch ist, auch da eben wieder mal nicht über Privilegien reden, sondern sich verbinden im Geiste des Nationalismus. Und dann verschwindet das wieder, wenn man die Sans-Papier-Sachen sieht, wo die Leute weitgehend erstmal unter sich diese Kämpfe gegen die Mehrheit, die französische Mehrheitsgesellschaft führen. Ne? Also das ist alles in einer sehr lustigen, auch ziemlich wilden Mischung so reingehauen, eben gar nicht so gestalterisch perfekt gemacht. Es ist eher so ein Haufen von Überinformationen, der sich so ergießt über einen und das Sortieren. Aber ja, also das ist eben so, würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier diese Unterscheidung machen wollen zwischen aktivistischem Film und Film über Aktivismus, wäre das so wie beides, weil das eben auch viel von diesem, auch teilweise von Filmarchiven und Fernsehmaterial verwendet und aber auch viel aus diesem Inside der Kämpfe. Und es halt dann auch nochmal quasi entkuratiert wurde von dem Grisé, weil dem Bouba Touré auch dann gestorben ist. Ja.
Ich wollte nochmal was sozusagen zu der Idee der gesamten Reihe sagen. Und zwar wäre es sinnvoll, wenn sich ZuhörerInnen da jetzt für interessieren, dass sie sowohl Freitagnachmittag eben halt Operation Namibia und Crossing Voices anschauen. Und danach gibt es jeweils dann ein Filmgespräch mit den FilmemacherInnen, die sind anwesend. Die führen wir, diese Filmgespräche, also Ted und ich und auch Ariane. Da haben wir dann die Gelegenheit, mit den Filmemacherinnen schon irgendwie einiges zu erarbeiten, wie diese Filme entstanden sind. Die Filmgespräche sind ja bei der Dokumentarfilmwoche meistens sowas wie ungefähr 30 Minuten lang. Und dann gibt es am Samstagvormittag diese Veranstaltung eben halt, wo wir Abdurrahime Diallo aus Berlin und Onome Eke aus Basel eingeladen haben, nämlich aus ihrer Perspektive nochmal diese Filme auszulesen für uns. Ne? Also weil natürlich irgendwie die Frage, wer arbeitet mit diesem Material, mit diesen Archiven, hat mit welchen Produktionsmitteln, mit welchen Zugängen zu Distribution und so weiter und so fort und welchen Erzählformen, wie Ted ja auch eben schon angedeutet hat, welche Erzählformen oder welche Art von Narrativen setzen sich scheinbar durch und in welchen Kontinuitäten stehen die vielleicht auch. Da haben wir halt eben halt die beiden gebeten, diese Filme sozusagen für uns, wir haben das Respondenzen genannt, nochmal auszulesen und das mit uns zu teilen. Und das findet am Samstag Vormittag um 11 Uhr im Festivalzentrum in der Fuchs EG statt. Das ist in den Räumen der Frappant Galerie, aber es ist auch alles ausgewiesen, wenn man die Fuchs EG betritt, wird man dahin geleitet werden. Und danach gibt es eine Mittagspause und es war aus zeitlichen Gründen leider nicht anders möglich. Der Film von Zufasia Jansen, der läuft leider erst nach der Veranstaltung, wird aber trotzdem sozusagen mit auch besprochen werden in diesem Samstagvormittagsformat. Was wollte ich noch sagen?
Du willst bestimmt sagen, dass alle diese Filmgespräche auch fürs Radio aufgezeichnet werden.
Ach echt jetzt?
Das wäre mir neu, aber...
Ja, geil, machen wir.
Ach so, ja, habt ihr das vor? Ja, warum
nicht? Also ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, aber wir können vielleicht nach der Sendung nochmal darüber sprechen, wie wir das irgendwie hinkriegen können. Ne?
Ja. Cool.
Ja, also wir können, also ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt vielleicht noch einen weiteren Track, den wir mitgebracht haben. Das ist wieder ein Track aus dem Film Crossing Voices und ich habe mir das vorhin hier nochmal rausgelesen aus den Credits. Eine Sekunde. Und zwar ist das ein Track von 1974. Das Stück heißt Sona Kotra und die Gruppe, die da angegeben ist, ist die Troupe du Mai 26, also die Truppe vom 26. Mai, Association des Etudiants Sénégalais en France. Die haben offensichtlich eine Platte gemacht. Irgendwie, ich habe da natürlich auch Shazam da dran gehalten, da kamen keine Ergebnisse. es ist aber auch toll, diese, wenn man sich mal so Filmcredits, gerade bei so einem Film, der massiv auf Archivschnipseln beruht, irgendwie anguckt. Ne? Also was das für eine Arbeit ist, dieses ganze Material, was es bedeutet, dass jemand dieses ganze Material sammelt oder dann auch vielleicht teilweise neu zusammenträgt. Irgendwie. Dafür ist halt der Crossing Voices auch irgendwie ein ganz tolles Beispiel. Und Sona Kotra, sage ich noch ganz kurz, das ist die Kurzform der Société Nationale de Construction des Logements pour les Travailleurs. Das waren eben halt diese berüchtigten Arbeiter in Wohnheime in Frankreich, wo die Leute wirklich unter absolut prekärsten, menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Und da gab es eben halt, ich glaube 1973 hat irgendwie so eine richtig große, massive Streikwelle irgendwie frankreichweit begonnen, wo eben halt nicht nur die afrikanischen und nordafrikanischen ArbeiterInnen irgendwie, sondern tatsächlich war das irgendwie eine sehr breite Bewegung irgendwie von auch italienischen, jugoslawischen und also allen möglichen Nationalitäten von Arbeitsmigranten gemeinsam gekämpft haben. Genau, und in dem Stück, genau, das Stück handelt davon. Und das fand ich jetzt zum Abschluss ganz schön, weil das auch hat einen guten Spirit und zitiert auch noch, ich war noch so einen ganz kleinen Cliffhanger, weil so ein bisschen 5 Minuten Zeit haben wir ja noch. Okay. Und ja, es ist 16.55 Uhr. Und das Stück ist 2 Minuten lang, deswegen können wir noch 2 Minuten weiter labern. Nein, es ist jetzt so ein bisschen gar nicht so weit hergeholt. Ich wollte noch auf eine, das ist auch wiederum eigentlich so eine kleine Reihe, für die man sich, wenn man Lust hat, ein bisschen Zeit nehmen muss, noch auf den Programm. Punkt am Sonntagvormittag nämlich verweisen. Das ist so ein kleines Special zum Spanischen Bürgerkrieg. Und der in dem Song, der darauf beruht, dass der Sänger eben halt auch eine ganze Reihe von dekolonialen und Arbeitskämpfen und allen möglichen Kämpfen gegen Unterdrückung aufruft und sie die Verbindung zwischen ihnen herstellen möchte. Er bezieht sich nämlich auch auf die internationalen Brigaden in Spanien. Wenn man Französisch kann, dann kann man das auch mit verstehen. Deswegen dachte ich, ich nutze die Gelegenheit, um eben halt nochmal kurz auf dieses Programm am Sonntagvormittag. Da werden 2 Filme gezeigt, eben halt sind auch Filme von 1988 und 1979, die sich eben halt mit der Erinnerung an den Spanischen Bürgerkrieg befassen und im Nachhinein, das findet alles in Metropolis statt und danach gibt es eben halt eine Veranstaltung mit Claudia Hohnefeld, die wir eingeladen haben, sie ist Historikerin und Spezialistin für den Spanischen Bürgerkrieg und dazu will ich auch recht herzlich einladen. So, jetzt vielen Dank, Werner, für die Einladung. Und wir hören jetzt das letzte Stück aus Crossing Voices.
Toujours ici pour la postérité. des foyers sans un contrat, qui ont soutenu une grève héroïque de 5 ans, de 1975 à 1980. Une performance qui fera date dans l'histoire du mouvement démocratique en France. La bête noire qui hante les nuits de Monsieur Barr. Je suis le serpent qui fait trembler le bébé sur toutes les rues. Je suis l'étincelle qui fait trembler les ennemis embusqués. Les ennemis embusqués du PCF à contempler les acanthes dorées de l'Élysée. Je suis les foyers Sonacotra. Je suis la force naissante d'Espagne à l'heure des républicains de Madrid. Je suis le Djebel face aux colonialistes dans la nuit des bombes d'Alger occupées. Noir du massacre de Charlie. Je suis l'Afrique noire, debout à Dimbokoro. Je suis la lutte des 24 nationalités. Je suis les foyers Sonacotra. Chirurgicale. La bourgeoisie décida d'extirper 6 échardes du corps colonialiste et capitaliste de la Sonacotra. 6 expulsions, camarades, par une terrible nuit d'hiver. 10 000 saisies arrêts sur mes 10 000 salaires. Mais la Sonacotra cédera. Victoire, camarade, victoire. Parce que me reviennent d'Alger, de Tunis, de Rabat, me reviennent de partout mes délégués expulsés.
So, Maren hat gerade noch erzählt, dass Inhalt die Abfolge der Kämpfe war, dieses Songs. Und nun ist unsere Zeit schon überschritten, aber es bleibt Gelegenheit für eine kurze Verabschiedung. Guckt euch an, Doc-Filmwoche Hamburg. Da findet ihr alle Termine, alle Veranstaltungen und ein paar Erläuterungen auch noch. Gibt noch eine kleine Broschüre, die auch überall rumliegt dazu. Maren Grimm und Ted Geier, vielen Dank für diese Sendung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, super, danke ja, auch.
Vielen Dank.
Danke auch.
Und wir sehen uns im Kino. Das Wetter ist auch perfektes Kinowetter.
Ja, wir wissen ja nicht, wie das in den nächsten Tagen ist.
Okay,
cool. Aber auf jeden Fall besser, als irgendwo drinnen zu hängen oder im Regen zu stehen.